Klar, also der klassische Manager, ne, im Unternehmen, der darf das Burnout haben, so nach dem Motto, aber die Lehrer, naja, die sollen sich doch mal nicht so anstellen. Und das finde ich auch echt schlimm.
Es war einmal eine Lehrerin. Ein Podcast über wahre Geschichten aus dem Schulalltag, ein reformbedürftiges Schulsystem und ein Blick hinter die Kulissen. Hallo ihr Lieben, Freitag und Start in die Osterferien. Leute, wie könnte es besser sein? Es ist einfach ein schöner Tag, kann man glaube ich nicht anders sagen. Ich wünsche euch jetzt vorab am Anfang der Folge schon mal eine ganz, ganz tolle Osterferienzeit und erholt euch gut. Ich sage das auch nicht nur so, sondern dieses Thema Erholung ist unfassbar wichtig und ihr werdet in der heutigen Folge hören, warum. In der letzten Woche gingen zwei Schlagzeilen durch die Medien. Einmal ging es darum, dass mehr als 80% der Lehrkräfte nicht das Pensionsalter erreichen. Auf zwei Lehrkräfte, die regulär in den Ruhestand gehen, weil sie das Alter erreicht haben, kommen fünf, die vorzeitig ausscheiden, aus anderen Gründen, weil sie krank sind, weil sie keine Lust mehr haben, weil sie, ja. Eine zweite Geschichte, die auch zum Nachdenken bringen sollte, ist, nur zwei von fünf Lehrkräften würden den Lehrberuf aktuell noch einmal wählen. Ich lasse diese Zahlen jetzt einfach mal so wirken. Wenn man sich das anhört, dann schwingt auch immer das Thema der heutigen Folge mit, und zwar ist das Thema Burnout bei Lehrkräften. Ich wette, jeder oder jede von euch, die gerade zuhört, kennt jemanden aus seiner eigenen Schullaufbahn, Karriere, der oder die schon mal an Burnout erkrankt ist. Vielleicht seid ihr sogar selbst betroffen. Es ist auf jeden Fall ein Thema, das leider immer akuter wird. Und zwar nicht, weil Lehrer nichts Richtiges gelernt haben oder nicht belastbar sind, wie das ja oft in den Medien so suggeriert wird, sondern weil die Anforderungen so einfach nicht mehr zu schaffen sind. Lehrkräfte sind das Herz und der Motor des Bildungssystems. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Ohne sie läuft einfach gar nichts. Lehrkräfte halten das System am Laufen. Sie fördern, sie begleiten, sie hören zu, sie fangen auf, innovieren, kritisieren. Und Lehrkräfte tun Dinge tagtäglich, die weit über das Klassenzimmer hinausreichen. Lehrkräfte kümmern sich einfach jeden Tag um andere. Und dann bleibt aber wirklich die Frage, wer kümmert sich denn am Ende um uns? Also um die Lehrer, um die Lehrerin. Das Thema Burnout ist einfach wirklich kein Einzelfall mehr. Erschöpfung, Schlafstörungen, Gereiztheit, emotionale Distanz, das Gefühl, nie genug zu leisten. Viele unter euch erleben das. Und genau um dieses Thema wird es auch heute gehen. Ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen, und zwar ist das die liebe Dr. Celine Cole. Celine ist psychologische Psychotherapeutin und wird sich gleich im Rahmen des Interviews noch einmal selber vorstellen. Ich würde sagen, wir gehen rein. In diesem Sinne, hi Celine, schön, dass du heute mit mir über das Thema sprechen möchtest.
Hi Jana, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ganz kurz für euch zu Hause zum Verständnis, ebenso wie in meiner Folge mit Professor Dr. Jakob zur Lautstärke, habe ich mich auch mit Dr. Kohl darauf geeinigt, das Du zu benutzen, einfach damit sich das Ganze hier ein bisschen netter anhört. Liebe Celine, möchtest du dich vielleicht erst einmal selbst kurz vorstellen und uns vielleicht auch ein bisschen was über deine Arbeit erzählen?
Ja, sehr gerne. Ich bin psychologische Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie und begleite in meiner täglichen Arbeit Menschen, die zum Beispiel mit Depressionen, Ängsten, Trauer, Lebenskrisen oder ja eben auch Burnout zu kämpfen haben. Und zusätzlich arbeite ich jetzt auch noch seit, ja, schon inzwischen über 10 Jahren, die Zeit rennt wirklich, für die Weltgesundheitsorganisation im Bereich Mental Health. Und dort arbeite ich vor allem an Projekten, die sich mit der Reduzierung von Stigma im Bereich psychische Gesundheit beschäftigen und berate auch international gesundheitspolitisch in verschiedenen ja, Settings sozusagen, genau. Das kurz zu mir.
Okay. Der Lehrberuf ist einer der Berufe, mit
der höchsten Burnout-Rate. Ich habe jetzt keine ganz genauen Zahlen gefunden. Das ist super schwer. Also im Internet findet man da nicht so viel. Ich habe jetzt nur so eine Zahl gefunden, dass knapp 30% der Lehrkräfte entweder Burnout haben oder Burnout gefährdet sind. Da kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Lass uns vielleicht vorher diesen Begriff einmal klären. Was ist denn eigentlich Burnout?
Ja, gerne. Also das, was du jetzt auch gerade gesagt hattest, dass man nicht so die exakten Zahlen findet, das liegt eben auch daran, dass dieser Begriff so ein bisschen uneinheitlich definiert ist. Oder genau, ich erkläre es einmal kurz, ne, damit es klar wird.
Ja, gerne.
Genau, also Burnout ist ja eben so ein Begriff, den viele Menschen verwenden, der so in aller Munde ist, aber auch gleichzeitig eben sehr oft missverstanden wird. Und ich hole jetzt einmal ein bisschen aus, um den Begriff einmal fundiert einzuordnen, bevor wir jetzt so wirklich auf die typischen Merkmale zu sprechen kommen. Mhm. Zunächst einmal ist es wichtig klarzustellen, dass Burnout streng genommen eben keine eigene psychische Diagnose ist, wie zum Beispiel eine Depression oder eine Angststörung. Mhm. Diagnosen werden nämlich nach sehr, nach bestimmten spezifischen Kriterien gestellt. Die sind im sogenannten ICD, das ist die internationale Klassifikation von Krankheiten, festgelegt, und es ist im Grunde so dieses diagnostische Manual, was ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen benutzen, um Diagnosen zu stellen. Das wird von der WHO rausgegeben. Und die Version, die aktuell im deutschen Gesundheitssystem noch verwendet wird, da taucht Burnout eigentlich gar nicht als eigenständiger Begriff auf.
Okay.
Und in der jetzt neueren Version, also das gibt jetzt eine neue Version, die hoffentlich bald dann auch in Deutschland verwendet wird, wird dann das Burnout ein bisschen genauer beschrieben. Allerdings auch nicht als eigenständige Krankheit oder eigenständige Diagnose, sondern als sogenanntes arbeitsbezogenes Syndrom. Also ein Syndrom bedeutet im Prinzip einfach nur so eine Kombination aus bestimmten Symptomen, die häufig gemeinsam auftreten, aber eben noch keine eigenständige Krankheit darstellen. Mhm. So, genau, eigentlich ganz simpel. Also long story short, was ihr euch merken könnt, ist einfach, Burnout ist keine eigene Diagnose, sondern eben ein sogenanntes Syndrom, also ein Muster an Symptomen, die häufig zusammen auftreten. Und das soll aber auch nicht bedeuten, dass das jetzt weniger ernst zu nehmen ist oder so, ne? Also es ist auf jeden Fall ein sehr ernstzunehmender, ja, Risikozustand, wenn man es jetzt mal so nennen will, der eben auch langfristig dann zu schwerwiegenderen psychischen Erkrankungen führen kann, wie zum Beispiel einer Depression. Mhm. Genau, also das kurz als theoretische Einordnung, also damit so ein bisschen klar ist, ne, dieser Begriff Burnout, dass es eben keine Diagnose ist, also das ist keine Krankheit in dem Sinne, ne, das wird oft missverstanden.
Okay,
ja.
Ich finde es immer ganz spannend, gerade bei so psychischen Sachen, also ich finde, wenn jemand halt irgendwie ein Bein gebrochen hat oder so, dann sieht man das halt, aber ja, gerade bei so einer Sache wie Burnout, jemand leidet darunter, leidet auch sehr stark darunter. Das ist schon eine Geschichte, auf die man, glaube ich, sehr gut achten muss. Warum glaubst du, sind gerade Lehrkräfte so überdurchschnittlich oft von Burnout betroffen?
Ich würde einmal, bevor ich auf die Frage eingehe, noch mal kurz diese Kriterien von einem Burnout kurz erklären, wenn das okay ist.
Ja, klar. Ne?
Damit wir auch so wissen, wovon sprechen wir eigentlich, ne? Ich hatte ja jetzt quasi das so theoretisch mal eingeordnet, aber einfach mal kurz, was sind die zentralen Merkmale, ne? Mhm. Und dann wird's vielleicht auch ein bisschen klarer, ne? Auch diese Frage, warum das Lehrkräfte besonders häufig betrifft. Mhm. Also im Prinzip ist es so, dass dieses ICD-11 drei zentrale Merkmale von einem Burnout definiert. Also das ist erstens die emotionale Erschöpfung. Also, dass Menschen sich innerlich ausgelaugt fühlen, sich müde fühlen, leer fühlen. Also oft so, als wäre einfach der Akku dauerhaft auf Null und es einem eben schwerfällt, sich überhaupt noch zu erholen oder so ein bisschen abzuschalten. Dann zweitens wird genannt mentale Distanz zur Arbeit oder auch Zynismus, also dass Dinge, die einem früher wichtig waren, die einen berührt haben, dass die plötzlich weniger wichtig werden. Also manche beschreiben das so als eine Art innere Kündigung. Dieser Begriff wird oft verwendet oder merken, dass sie gereizter sind oder eben gleichgültiger gegenüber der Arbeit werden. So eine, ein bisschen so ein Frust irgendwie, so ein, ja, naja, so irgendwie bringt ja eh nichts mehr. Genau, also das war jetzt erstens emotionale Erschöpfung, dann diese mentale Distanz zur Arbeit und dann drittens wird noch eine reduzierte Leistungsfähigkeit genannt. Also dass da viele Betroffene das Gefühl haben, dass sie, trotzdem sie sich total anstrengen, eben nicht mehr so leistungsfähig sind wie früher. Also dass sie vielleicht genauso viel arbeiten oder sogar mehr, aber so das Gefühl haben, es gelingt nichts mehr so richtig, irgendwie führt das alles zu nichts. Ne? So dieses, ich funktioniere nur noch, das ist eigentlich so dieser Zustand. Und ja, jetzt hattest du ja gefragt, ne, warum sind Lehrkräfte so häufig betroffen vom Burnout? Und es ist wichtig zu verstehen, dass es bei einem Burnout jetzt auch nicht, es gibt ja nicht so diesen einen klaren Auslöser fürs Burnout, sondern dass es oft so ein Zusammenspiel ist aus verschiedenen Faktoren. Und einerseits gibt es eben sogenannte so strukturelle Faktoren, ne, also so Sachen, die im Außen liegen, wie die Arbeitsbedingungen. Und auf der anderen Seite dann persönliche Faktoren, also Eigenschaften oder Antreiber, die so innerhalb der Person liegen. Und bei den Berufsgruppen, in denen Burnout eben sehr häufig vorkommt, treffen da meistens eben einige von so eher unguten strukturellen Faktoren auf dann persönliche Faktoren, die dann im Zusammenspiel dieses Burnout-Risiko erhöhen. Also zum Beispiel bei den strukturellen Faktoren einfach oft einfach Zeitdruck, Personalmangel, viele parallele Anforderungen, zu geringe Ressourcen, wenig Wertschätzung für die Arbeit eine Rolle spielen. Und dann bei den persönlichen Faktoren, und das betrifft dann eben vor allem auch Menschen in sozialen und helfenden Berufen, die erstmal so Eigenschaften mitbringen wie Idealismus und großes Verantwortungsgefühl und Motivation, wenn man will, unterstützen und helfen und fördern, das ja erstmal alles total positive Eigenschaften sind, ne? Und der Grund ist, warum man überhaupt diesen Beruf wählt. Wenn diese total ungesunden strukturellen Bedingungen dann auf diese Eigenschaften treffen, dass das dann dieses Burnout-Risiko erhöhen kann.
Ja, ich kann da mal von mir erzählen, weil ich glaube, dass ich mich da auch sehr wiederfinde. Und ich glaube, dass es auch ganz, ganz vielen anderen Lehrkräften so geht. Man ist halt häufig als Lehrkraft, ich sag mal, so ein bisschen perfektionistisch angelegt, was einem vielleicht auch das REF so ein bisschen mit auf den Weg gibt. Jede Unterrichtsstunde muss immer perfekt aufgebaut sein und man braucht ein Lernziel und die Kinder müssen am Ende was mitnehmen. Und dann hat man irgendwie so den Anspruch an sich selber, dass man alles irgendwie perfekt machen will und dass man aber auch, glaube ich, aufgrund des Jobs nie das Gefühl hat, dass man fertig ist oder dass man genug getan hat. Und dann gibt's, glaube ich, einfach auf der einen Seite diese Lehrertypen, die sagen können, ich grenze mich jetzt ab. Das ist jetzt gut genug gewesen, was ich gemacht habe. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt so Typen wie mich wahrscheinlich auch, die sagen, boah, irgendwie bin ich da einfach nicht so zufrieden mit. Also ich hätte da noch mehr machen können, ich hätte mich da noch mehr reinhängen können, ich hätte das noch besser machen können, ich hätte heute anders reagieren können. Und dann kommt man irgendwann in so einen Strudel, wo man einfach immer permanent irgendwie darüber nachdenkt, ob man genug ist oder nicht, würde ich jetzt fast irgendwie schon so ein bisschen sagen. Und das ist, glaube ich, wirklich so eine Sache, die bei Lehrern ganz häufig vorkommt. Plus dann diese Sache, die du noch gesagt hast, dann kommt der Stress, die Zeit, der Personalmangel, man muss immer ständig was auffangen, spontan umplanen. Da werden ganz, ganz viele Fähigkeiten von Lehrern verlangt, die, glaube ich, wirklich dazu beitragen, dass das Burnout einfach, oder dass Lehrer gerade sehr Burnout gefährdet sind.
Ja, und ihr leistet ja auch wahnsinnig viel, ja, wie du es auch gesagt hast, so diese emotionale Arbeit, da geht ja viel über einfach dieses, ich vermittle Inhalte im Unterricht hinaus, ne?
Ja.
Also, dass ihr auch, ihr begleitet die Kinder und Jugendlichen, ihr moderiert Konflikte, ihr habt Kontakt mit den Eltern, das ist ja einfach eine sehr große Verantwortung für viele Menschen gleichzeitig. Und was ich auch noch total wichtig finde zu betonen, also vielleicht findest du dich da auch selbst wieder oder die Hörerinnen und Hörer, dass ich das halt oft aus meiner Arbeit mit Lehrkräften und auch aus meinem persönlichen Umfeld, meine Schwester ist auch Lehrerin, also immer wieder höre, dass diese Belastung von Lehrkräften im Außen überhaupt nicht so ernst genommen wird
Ja.
oder ne, dass dann so Kommentare fallen wie, naja, ihr habt ja ständig Ferien und eigentlich arbeitet ihr doch eh nur einen halben Tag, sowas, ne, kann doch gar nicht so schlimm sein. Ne, dass, wenn man immer wieder solche Sachen hört, dass das natürlich auch dazu führen kann, dass man anfängt, die eigene Erschöpfung auch zu relativieren oder zu denken, naja, ich dürfte mich eigentlich gar nicht so belastet fühlen und das erhöht ja dann den Druck auch noch mal massiv. Also das kommt, finde ich, im Lehrberuf wirklich dazu, dass dann so der, klar, so der klassische Manager, ne, im Unternehmen, der darf das Burnout haben, so nach dem Motto, aber die Lehrer, naja, die sollen sich doch mal nicht so anstellen. Und das finde ich auch echt schlimm.
Ja, vor allem möchte man sich ja meistens auch selber gar nicht irgendwie eingestehen, dass man überlastet ist oder dass man Hilfe braucht, sondern man versucht das halt irgendwie alles dann alleine zu regeln. Die anderen schaffen das ja auch. Man kommt ja auch
Genau.
relativ wenig mit Kollegen und Kolleginnen über persönliche Dinge oder über persönliche Empfindungen ins Gespräch. Das sind ja meistens auch irgendwie Fachgespräche. Man redet noch über ein Kind aus der eigenen Klasse oder über andere Dinge. Aber dass man wirklich mal so sagt, boah, ich fühle mich hier wirklich einfach gerade super überlastet, ich brauche Hilfe, bis man an dem Punkt ist, dass da, ich glaube, das dauert sehr, sehr lange, wenn man überhaupt irgendwann an diesen Punkt kommt. Und auch diese Geschichte mit der Wertschätzung, das war bei mir nämlich auch so am Anfang meiner Lehrerkarriere, sage ich mal, wenn Leute gesagt haben, mecker nicht so viel, du hast doch immer jedes Jahr 12 Wochen Ferien in der freien Wirtschaft, ne, da würdest du überhaupt nicht klarkommen, dann konnte ich immer sagen, also mach's doch einfach selbst. Also wenn das so ein toller Job ist, dann komm doch. Also wir werden Lehrer, komm morgen in unsere Schule, du kannst bestimmt direkt anfangen, so ungefähr. Und ich habe mit der Zeit wirklich gemerkt, dass mich diese Kommentare von außen mehr und mehr getriggert haben und dass ich das irgendwann überhaupt nicht mehr gut verpacken konnte. Und mich dann auch wirklich teilweise gefragt habe, sag mal, woran liegt das denn, dass ich mir das jetzt so zu Herzen nehme? Leiste ich wirklich nicht genug? Also genau das, was du gerade gesagt hast.
Und es
Da
wird
würde ich
ja auch
jetzt.
so wenig dann drüber, ne, weil du auch gerade sagst, es wird so wenig drüber gesprochen, auch untereinander, dass man
Ja.
dann da irgendwann anfängt, sich zu fragen, bin ich die Einzige, bin ich wirklich einfach nicht belastbar, stimmt irgendwas mit mir grundlegend nicht, ne? Das ist ja erstmal ein total normaler Prozess, ne? Dass man sich solche Fragen dann stellt, eben weil man sich so alleine damit fühlt.
Ja.
Und dabei stimmt es überhaupt nicht, dass man alleine damit ist, ne? Es wird einfach nur nicht drüber gesprochen.
Ja, das ist vielleicht so ein guter Punkt für meine nächste Frage. Wenn ich jetzt mal doof gesagt alles mit mir alleine ausmache, gibt es denn irgendwelche Anzeichen, die ich so an mir selber beobachten kann, dass man sagen könnte, boah, ich steuere gerade irgendwie so ein bisschen auf den Burnout zu? Wo sollte man hellhörig werden?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage und naja, also gibt es auf jeden Fall zu sagen, dass Burnout sich auch, also entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Ne? Also es ist ein schleichender Prozess meistens über einen längeren Zeitraum. Und wie du auch sagtest, man funktioniert halt meistens einfach irgendwie weiter, ne? Ist vielleicht belastet, aber macht einfach weiter, bis es halt vielleicht irgendwann einfach nicht mehr geht und man dann im Zweifel halt schon mitten in einem Burnout drinsteckt und deswegen ist es eben so wichtig, auf frühe Warnsignale zu achten. Da gehe ich jetzt mal ein bisschen drauf ein, auf was ihr da auch achten könnt bei euch. Ne, viele Menschen bemerken zunächst zum Beispiel körperliche Veränderungen, also zum Beispiel einfach so eine anhaltende Müdigkeit, vielleicht Schlafstörungen, häufige Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme, so ein stetiges Anspannungsgefühl, oder wirklich so die Unfähigkeit, sich noch zu erholen, auch wenn man Freizeit hat. Naja, also das sind so körperliche Symptome, die häufig auftreten können. Dann natürlich auch emotionale Veränderungen, also dass man sich eben schneller gereizt fühlt oder auch emotional einfach ausgelaugt und erschöpft. Eben diese, dass man sich dann auch so zur Arbeit so distanziert fühlt. Und eben auch ganz wichtig, dass eben so Dinge, die einem vielleicht früher wichtig waren, für die man auch Energie hatte, wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, besonders kreativen Unterricht vorzubereiten, weil einem das eigentlich Spaß macht, dass man da, ne, so die Motivation oder die Kraft dazu verliert. Und dann eben natürlich auch Veränderungen im Verhalten, also dass man zum Beispiel eigene Bedürfnisse immer mehr vernachlässigt, also vor allem eine Menschen, die auch so, ne, in diesen helfenden Berufen, da ist oft ist dann so alles, die anderen, ne, sind alle wichtiger und man kümmert sich sehr um die anderen und will immer helfen, aber ne, man selber kommt dann oft zu kurz und macht keine Pausen mehr, Freizeit wird weniger, vielleicht leiden die sozialen Kontakte darunter, weil dann auch einfach keine Energie mehr dafür da ist. Also das können so Anzeichen sein für ein Burnout. Was eben wichtig ist, ne, also das sind jetzt, wenn man diese Symptome gehört hat, ist es auch noch was, was ich ganz gerne nochmal abgrenzen würde in dem Zusammenhang, ist eben dieser Unterschied von Burnout oder Depression, weil das oft zwei, ja, Begriffe sind, die entweder auch so ein bisschen durcheinander geworfen werden, aber wo auch einfach also die schwierig sind, voneinander abzugrenzen. Im Prinzip ist ein zentraler Unterschied, dass der Burnout jetzt definitionsgemäß stark eben an diesen Arbeitskontext gebunden ist. Also dass manche Betroffene vor allem so in früheren Stadien eines Burnout zum Beispiel auch merken können, dass sich die Stimmung und der Antrieb jetzt im Urlaub oder am Wochenende zumindest etwas verbessert, ne, dass wenn diese Distanz zur Arbeit gegeben ist, dass es dann vielleicht ein bisschen besser werden kann. Und bei einer Depression ist es eher so, dass diese Leitsymptome, also ne, bei einer Depression sind das so drei Leitsymptome, eine starke Antriebslosigkeit, eine Niedergeschlagenheit, also stimmungsmäßig, und ein Interessensverlust an Dingen, die einem früher Spaß gemacht haben. Und das betrifft dann schon meistens wirklich alle Lebensbereiche. Also dass diese Symptome sich dann eben nicht nur oder vielleicht hauptsächlich in Bezug auf die Arbeit zeigen, sondern eben auch in den Beziehungen, in der Freizeit, in anderen Bereichen. Genau, das kann man sich vielleicht so merken, ne, dass eben beim Burnout vor allem diese Beziehung zur Arbeit drunter leidet und bei der Depression dann eben häufig das ganze Leben. Und gleichzeitig ist es oft nicht so einfach abzugrenzen, ne? Also dass das nicht immer so klar ist und das auch sehr fließend sein kann, dieser Übergang, weil natürlich nicht, ne, ihr tretet aus dem Schulgebäude raus und dann, ne, irgendwie lässt man das alles hinter sich, die Arbeitsbelastung, sondern klar nimmt man was auch mit nach Hause. Es ist auch in der Praxis eben oft sehr schwierig abzugrenzen, aber das kann man sich so ein bisschen merken, ne? Dieses Burnout ist wirklich sehr auf die Arbeit bezogen und die Depression eher so ein bisschen allumfassender, aber man muss da ein Auge drauf haben, ne? Also, dass man auf jeden Fall hinschaut, wenn ihr diese Symptome bei euch bemerkt, vielleicht auch über eine längere Zeit, also das auf jeden Fall auch abklären zu lassen und euch Unterstützung zu suchen.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig und auch noch ein Stichwort. Ich habe mir jetzt gerade hier nebenbei so ein paar Stichworte, die du gesagt hast, mal mitgeschrieben. Also permanente Anspannung, Schlafmangel, dass man gar keine Erholung mehr irgendwie für sich hat, sondern immer denkt, boah, ich könnte jetzt noch das und das machen. Und auch wenn man sich dazu zwingt, nee, du machst jetzt nichts, du hast jetzt Wochenende, du sitzt auf dem Sofa, aber trotzdem kreisen die Gedanken permanent wieder um die Arbeit. Dann hat man ein schlechtes Gewissen, dass man sich gerade ausruht. weil man ja eigentlich denkt, ach, ich müsste jetzt noch meine Korrekturen machen, ich könnte noch dies machen, ich könnte noch das machen, dann habe ich nächste Woche wieder weniger zu tun, dann resultiert daraus diese Gereiztheit. Und bei mir war es dann auch ganz krass, also bei mir ist zum Beispiel Sport etwas, was ich brauche, um ausgeglichen zu sein, und ich hatte am Ende keine Energie mehr. Also das war wirklich so, dass ich mich zwingen musste, zum Sport zu gehen, und das hatte ich sonst nie. Und wenn ich jetzt rückblickend mir das mal so vor Augen führe, könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich wahrscheinlich auch irgendwie echt in so eine Burnout-Richtung gerutscht bin. Ich hätte jetzt aber zum Beispiel für mich selber gar keine Idee, was ich so als ersten Schritt hätte tun können. Also wenn jetzt Leute hier zuhören und sich denken, oh, ich beobachte das bei mir selber auch. Hast du da einen Tipp? Was ist so die erste Anlaufstelle, so der erste Schritt? Was kann ich tun?
Ja, auf jeden Fall. Zuerst, bevor ich jetzt die praktischen Dinge raushau, ist es mir total wichtig, ne? Also wenn du als Hörerin oder Hörer hier gerade zuhörst und dich wiedererkennst, du bist damit auf jeden Fall nicht alleine. Es geht vielen Menschen genauso und du hast es wirklich absolut verdient, dir da auch Unterstützung zu holen.
Mhm.
So, das ist mir ganz wichtig, das euch einmal mitzugeben, ne? Weil das haben wir gerade ja auch gehört, man fühlt sich oft super alleine damit und fragt sich dann, bin ich das Problem? Und nein, bist du nicht, ne? Und es ist wichtig, dass man das ernst nimmt und ja, ihr dann auch die Unterstützung bekommt, die ihr braucht. Genau. Was könnt ihr tun? Also es gibt tatsächlich einige Anlaufstellen, zu denen ich jetzt einfach mal allen kurz was sage. Also natürlich kann eine mögliche erste Anlaufstelle eure Hausarztpraxis sein. Vor allem, wenn ihr da auch jemanden habt, vielleicht der euch schon länger kennt oder der dem ihr vertraut, ne, und dass die Hausärzte zunächst einmal auch gut, ne, so diese körperlichen Ursachen auch für Symptome abklären können. Also wenn ihr vor allem, ne, so Müdigkeit, Schlafprobleme, Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, dass das da erstmal gut abgeklärt werden kann und, ne, ihr eine erste Einschätzung bekommen könnt. Gleichzeitig erlebe ich das aber auch manchmal in meiner Arbeit, dass da auch relativ schnell Medikamente wie Antidepressiva ins Spiel kommen können. Und die sind auch, ne, in bestimmten Situationen wirklich absolut sinnvoll und hilfreich. Aber bei Burnout-Symptomen oder jetzt bei so stressbedingter Erschöpfung sind meiner Meinung nach erstmal andere Fragen wichtiger, also eben zu klären, was sind eigentlich meine Belastungsfaktoren in meinem Leben, in meinem Arbeitsalltag, was genau erzeugt diese Symptome und wo sollte oder wo kann ich ansetzen, damit es wieder besser werden kann. Deshalb kann es eben auch sehr sinnvoll sein, sich da frühzeitig an eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten zu wenden, um hier gemeinsam zu schauen, was eigentlich, ne, was passiert eigentlich gerade, wie ist es diagnostisch einzuordnen, welche Form von Unterstützung kann hier hilfreich sein. Also das ist auch eine Möglichkeit, auch wenn du jetzt das Gefühl hast, du suchst eher nach was noch niederschwelligerem, und möchtest jetzt irgendwie eher noch nicht zum Arzt oder zum Psychotherapeuten, weil da vielleicht die Hemmschwelle noch groß ist, kann man natürlich auch Coaching oder Beratungsangebote in Anspruch nehmen oder auch so digitale Gesundheitsanwendungen, die jetzt vor allem so in frühen Stadien oder wenn man so das Gefühl hat, so ich will jetzt auch mal was vielleicht auch präventiv erstmal machen oder bei so einer ersten Belastung, ne, das kann einem helfen, ne, mit dem Stress besser umzugehen oder eigene Grenzen besser wahrzunehmen. Genau. Und dann gibt's auch, was auch hilfreich sein kann, sind so Burnout-Selbsttests. Das gibt's auch. Also es gibt so auch wissenschaftlich entwickelte Fragebögen, die jetzt natürlich keine Diagnose oder keine so jetzt wirklich professionelle Abklärung ersetzen, aber die können so eine erste Orientierung geben, ob die eigene Belastung vielleicht mal genauer angeschaut werden sollte. Vielleicht können wir das ja in die Shownotes packen. Da gibt es im Internet ein paar gute kostenfreie Möglichkeiten.
Cool. Machen wir auf jeden Fall.
Genau. Eine Sache auch nochmal zu diesem Unterstützungssuchen-Thema, speziell was den Lehrerberuf betrifft. Also du hattest ja auch in deiner letzten Podcast-Folge über dieses Thema Beamtentum gesprochen. Ist das noch zeitgemäß? Und da möchte ich mich auch nochmal kurz, aber klar positionieren, weil ich es wirklich so problematisch finde und wirklich einen ganz, ganz gravierenden Fehler im System, dass viele Menschen aus Angst um ihre Verbeamtung zögern, sich psychologische Hilfe zu suchen. Und ich sehe das so oft in meiner Arbeit, dass Lehrkräfte, die wirklich über Jahre hinweg stark belastet sind und dann irgendwann nach Jahren in Behandlung kommen, weil es ihnen so schlecht geht und sich eben vielleicht schon eine Depression entwickelt hat und man so vieles davon höchstwahrscheinlich echt hätte früher und niederschwelliger abfangen können. Also das finde ich wirklich ein Unding, ne? Aber klar, wir bewegen uns jetzt gerade leider noch in diesem System. Also es ist eine Realität und deswegen auch nochmal der Hinweis, es gibt natürlich auch die Option, dann selbst für ein Coaching oder für eine Therapie zu bezahlen. Und einige Therapeutinnen und Therapeuten, also mich eingeschlossen, bieten zum Beispiel auch vergünstigte Tarife für Menschen, die jetzt noch im Referendariat sind oder in der Ausbildung auch an, weil wir eben auch wissen, dass gerade diese Phase total belastend sein kann und eben auch noch nicht so viele finanzielle Mittel zur Verfügung sind. Also, ich möchte euch dazu ermutigen, auf jeden Fall Unterstützung in Anspruch zu nehmen, denn je früher man Unterstützung sucht, desto besser sind in der Regel auch die Chancen, aus dieser Erschöpfungsspirale wieder rauszukommen.
Ja, und mir ist der Gedanke noch gekommen, dass ich glaube, so ein bisschen wie beim Erste-Hilfe-Kurs, wenn man nicht so richtig weiß, was man tun kann oder wie man sich selber helfen kann, dann einfach irgendwie den ersten Schritt zu gehen. Auch wenn es vielleicht noch nicht der richtige ist. Aber ich glaube, die Hausärzte, Therapeuten, Coaches, wie auch immer, die werden schon wissen und werden einen dann vielleicht irgendwo anders hinschicken. Aber sich irgendwo hinzusetzen zu Hause und zu sagen, ach, mir kann sowieso keiner helfen, ist, glaube ich, der falsche Weg. Also so ein bisschen ermutigen, den ersten Schritt zu tun, auch wenn es meistens der schwerste ist. Aber dann kommt das alles so ins Rollen, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
So, Celine, wir haben jetzt die ganze Zeit über Symptome und so weiter gesprochen. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier sitze als ehemalige Lehrerin, ich glaube, ich könnte direkt 5 Sachen sagen, wo ich sagen würde, daran müsste ich wahrscheinlich oder hätte ich arbeiten müssen, um diesem Burnout zu entgehen. Es ist aber manchmal wahnsinnig schwer. Also man weiß es und ich glaube, hier sitzen auch gerade ganz, ganz viele vor den Handys oder vor den Radios oder wo auch immer sie gerade den Podcast hören und denken, ja klar, also daran könnte ich auf jeden Fall arbeiten, dann würde es mir wahrscheinlich besser gehen. Aber das im Alltag tatsächlich umzusetzen, das ist schon schwer. Hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp? Was kann man präventiv tun? Was sind so Stellschrauben, wo man sagen kann, das wären so vielleicht die ersten Schritte, die man tun kann?
Ja, auf jeden Fall. Also Prävention bedeutet ja im Grunde, ne, dass man frühzeitig das Risiko erkennt, um dann eben Schutzfaktoren zu stärken, bevor sich eben ernsthafte gesundheitliche Probleme entwickeln. Und beim Thema Burnout geht es dann eben darum, möglichst früh wahrzunehmen, wenn die Belastungen jetzt bei dir eben entstehen und eben auch dauerhaft dann bleiben und zu hoch werden, ne, und dann gezielt gegenzusteuern. Und wenn man sich anschaut, wie Burnout entsteht, also da haben wir ja gerade auch drüber gesprochen, dass dann sieht man ja, oder da hatten wir ja auch gerade gelernt quasi, dass beim Burnout eben mehrere Dinge zusammenkommen. Und deswegen kann man eben auch auf verschiedenen Ebenen dann auch ansetzen, wenn es um die Prävention geht. Und ich finde, ein erster wichtiger Punkt ist tatsächlich die ja, Erholung und Selbstfürsorge ernst zu nehmen. Also das klingt dann oft so banal, aber eben gerade ja sehr engagierte Menschen, ne, in helfenden Berufen neigen dazu, wie vorhin auch schon erwähnt, ne, alles für die anderen zu machen, aber viel zu wenig für sich selbst, und dann eben Pausen aufzuschieben, den Schlaf nicht zu priorisieren, sich nicht regelmäßig bewusst die Zeiten für die Erholung zu nehmen oder für Bewegung oder für Zeit mit Menschen, die einem gut tun, und das wirklich sich klar zu machen, dass all diese Sachen kein Luxus ist, sondern dass das wirklich Schutzfaktoren für eure psychische Gesundheit sind.
Ich glaube, man weiß das auch. Wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, dann weiß man das. Ich wusste das auch immer, aber es fällt einem so wahnsinnig schwer. Und ich kann das jetzt wirklich mit Abstand zur Schule nur noch mal deutlich sagen, passt wirklich auf euch selber auf. Das System tut das nicht. Viele Lehrkräfte sagen, dieser Job, der macht mich fertig und ich bin eigentlich nur noch da wegen der Kinder. Oh, und das ist ja auch ein total schöner Gedanke, aber ihr müsst einfach wirklich aufpassen, dass ihr selbst nicht auf der Strecke bleibt.
Ja, auf jeden Fall. Weil wenn ihr euch nicht um euch selbst kümmert und ausbrennt, ne, dann, ja, ich meine, dann könnt ihr im Prinzip auch nicht mehr das machen, was dann euch wirklich wichtig ist, und zwar gut auch für die Kinder da zu sein. Wenn ihr sagt, das ist das, was euch motiviert, ne, ihr müsst erst auf euch gucken.
Ja, und das nur eine gesunde Lehrkraft ist auch, ja, und nur eine gesunde Lehrkraft ist halt auch eine, die wirklich ihren Job vernünftig ausüben kann. Und Gesundheit ist das, was eigentlich fast am wichtigsten ist im Leben. Und wir haben nur dieses eine Leben. Also man muss da, glaube ich, wirklich gut auf sich aufpassen.
Aber ich habe dich jetzt unterbrochen. Sorry, du warst noch nicht fertig.
Ein zweiter wichtiger Punkt kann auch sein, sich die eigenen inneren Antreiber und Erwartungen an sich selbst genauer anzuschauen. Denn viele Menschen, die später einen Burnout entwickeln, haben eben, wie wir auch schon besprochen hatten, ne, ein sehr starkes Verantwortungsgefühl, möchten ihre Arbeit ganz besonders gut machen, was eigentlich sehr positive Eigenschaften sind. Aber diese Eigenschaften natürlich auch dazu führen können, dass man sich selbst sehr unter Druck setzt oder immer wieder über die eigenen Grenzen geht. Und Prävention bedeutet deshalb auch zu lernen, eben die eigenen Grenzen vielleicht früher wahrzunehmen, diese ernst zu nehmen und sich vielleicht auch einmal ganz bewusst zu fragen, was einen selbst eigentlich immer wieder antreibt, über diese eigenen Grenzen hinauszugehen und das bewusst dann auch zu hinterfragen und sich zu überlegen, ob man diesen starken inneren Antreibern, die einem zum Beispiel sagen, du musst immer perfekt leisten, denen dann auch mal was entgegenzusetzen und zu sagen, ich darf es auch mal gut genug sein lassen, oder ne, so ein bisschen diesen inneren Antreibern zu begegnen, sodass sie einen nicht mehr in solche Situationen bringen, dass man sich selbst so unter Druck setzt oder immer wieder Dinge tut, die einem eigentlich gar nicht gut tun. Und ja, noch ein dritter wichtiger Punkt, das sind natürlich auch die Arbeitsbedingungen selbst, ne? Also Burnout entsteht ja nicht nur durch diese individuellen Faktoren, sondern eben auch maßgeblich durch strukturelle Belastungen. Darüber haben wir ja auch gesprochen, was diese Belastungen im Lehrerberuf sind. Und dass man darauf dann natürlich auch als einzelne Person oft nur begrenzt Einfluss hat. Und hier natürlich die Politik gefragt ist, da auch strukturell etwas zu verändern, dass der Lehrberuf gesundheitsförderlicher wird.
Ja, danke, Celine. Das waren auf jeden Fall ganz, ganz viele Infos, die, glaube ich, jetzt viele hier erstmal inklusive mir verarbeiten müssen. Wenn du jetzt so zum Abschluss der Folge noch so einen Satz vielleicht im Kopf hast, den du den Hörern und Hörerinnen hier mit auf den Weg geben würdest, welcher wäre das?
Ja, also Wenn du gerade zuhörst und merkst, dass dich das betrifft, worüber wir heute gesprochen haben, dann nimm deine Erschöpfung bitte ernst. Du musst damit nicht alleine klarkommen. Und ne, als Lehrkraft trägst du viel Verantwortung, leistest unglaublich viel, unglaublich wichtige Arbeit. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass du gut auf dich selbst und auf deine Gesundheit achtest. Das würde ich euch gerne mitgeben, ja.
Das unterschreibe ich so. Vielen Dank, liebe Celine. Ich glaube, da sind ganz, ganz wichtige Infos heute transportiert worden und viele werden jetzt vielleicht auch noch mal ans Nachdenken gekommen sein. Möchtest du abschließend noch ein paar Worte loswerden?
Ja, also erstmal ja vielen Dank, liebe Jana, für die Einladung und dafür, dass ich heute über dieses wichtige Thema sprechen durfte, was mir wirklich am Herzen liegt. Und ja, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne mal auf meiner Website oder auf meinem Instagram-Account vorbeischauen. Dort teile ich auch regelmäßig Beiträge rund um Burnout, auch um Stressmanagement und andere Themen rund um die mentale Gesundheit. Vielleicht findet ihr da noch den ein oder anderen hilfreichen Impuls. Und ja, wenn du merkst, dass du gerade echt selbst struggles oder dich in vielem wiedererkennst, dann bist du natürlich auch ganz herzlich eingeladen, Kontakt zu mir aufzunehmen. Freue ich mich auch immer drüber.
Deine Kontaktdaten würde ich einfach hier auch in die Shownotes stellen. Da könnt ihr dann einfach unten unter der Folge euch ein bisschen durchklicken. Super. Vielen lieben Dank. Ich verabschiede mich und ja, wünsche dir jetzt auf jeden Fall ein schönes Wochenende.
Ja, das wünsche ich dir auch. Ciao.
Wie immer, falls euch diese Folge gefallen hat, dann liked diese Folge, abonniert diesen Podcast, erzählt allen Menschen davon weiter. In der nächsten Folge werde ich mich mal mit dem veränderten Erziehungsmodell befassen. Das Stichwort ist hier die bedürfnisorientierte Erziehung und was das für Auswirkungen auf Kita und Schule hat. Bis dahin, ich wünsche euch jetzt wunderschöne, vor allem erholsame Osterferien. Lasst Schule mal Schule sein. Es geht dann in den Endspurt. Und genau, macht euch auf jeden Fall eine ganz tolle Zeit. Bis dahin, wir hören uns in 2 Wochen. Eure Jana.